Herzlich willkommen zur 48. Folge von Talking Purpose – Wirtschaft neu denken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Geschäftsführerin der Marketingstrategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Meine Gäste heute: Tonja von Taden, Marketingleiterin, und Xaver Kitzinger, Geschäftsführer der Kaffeekooperative. Zusammen mit Co-Gründer Ellen Mobiro haben sie sich kein geringeres Ziel gesetzt, als den Kaffeehandel zu revolutionieren, indem sie die komplette Verantwortung der Kaffeeproduktion vom Anbau des Kaffees über die Verarbeitung, vor allem die Röstung und Verpackung, in die Hände der Kaffeebäuerinnen und Bauern legen, während sie selbst den Kaffee hier bei uns vermarkten. Die Kaffeemarke Angelique's Finest, eine der zwei Marken der Kaffeekooperative, gehört zu 100% den Produzentinnen in Ruanda. In dem nach dem Völkermord in 1994 stark beschädigten Land kommt den Frauen im Wiederaufbau eine besondere Rolle zu. Sie kommen in Kooperativen zusammen und haben dort Frauengruppen gebildet, in denen sie Kaffee komplett aus Frauenhand produzieren und für die vollständige Wertschöpfungskette verantwortlich sind, bis die Kaffeekooperative in Berlin am Ende das fertige Produkt abkauft. Ziel ist es, dass die Bäuerinnen über diese Art der Zusammenarbeit mehr Entscheidungsmacht, Mitspracherecht, Unabhängigkeit und Selbstbewusstsein erhalten.
Und zwar ist das ein QR-Code, den wir auf den Kaffeepackungen drauf haben. Genau, das ist ein Versuch, die Transparenz wirklich an den Konsumenten zu bringen. Und zwar basiert es auf der Blockchain-Technologie. Was bedeutet, wenn du oder auch alle, die jetzt zuhören, den QR-Code dann scannen, kann wirklich die Wertschöpfungskette nachvollzogen werden. Das heißt, da ist zum Beispiel eine Karte eingezeichnet, wo wirklich aufgewiesen wird, wo der Kaffee entlang gegangen ist, welche Wege er gegangen ist, wo aber auch wirklich bis zur Produzentin zurückverfolgbar ist, wer den Kaffee eigentlich hergestellt hat.
Erfahrt im Podcast, warum es Kaffee fairer nicht gibt als in der Kaffeekooperative, zum wievielten Male die Kooperative den Cup of Excellence in Ruanda gewonnen hat und wie über die Blockchain-Technologie die absolute Transparenz über den gesamten Produktions- und auch Fair-Teiler-Prozess sichergestellt ist. Ganz besonders wichtig ist es auch für Xaver klarzustellen, dass sich in diesem Projekt alle Beteiligten auf Augenhöhe begegnen. So wurde die Marke Angelique's Finest von der Kooperative entwickelt und liegt in deren Besitz. Und Xaver wird auch nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Kaffeekooperative eine gemeinsame Idee und keines der vielen Projekte ist, bei denen die Idee aus dem Westen stammt und die Arbeit in Afrika gemacht wird. Erfahrt im Podcast auch von der vielfältigen Unterstützung, zum Beispiel durch die Zeitschrift Brigitte, von der die Kooperative profitiert und warum gerade auch die Listung bei DM und Edeka Meilensteine für die Kooperative sind. Freut euch auf meine beiden super motivierten und engagierten Gäste, die mit viel Herzblut, starken Werten und Überzeugungen für ihr Produkt stehen. Herzlich willkommen, Tonja. Herzlich willkommen, Xaver.
Hallo, liebe Annette.
Hallo, Annette. Schön, dass wir da sind.
Ja, ich freue mich auch, denn ich habe heute hier zwei ganz ambitionierte Menschen zu Gast, die wollen den Kaffeehandel revolutionieren. Xaver, du hast vor 6 Jahren zusammen mit deinem Kollegen Ellen Mobiro die Kaffeekooperative gegründet. Wer hatte die Idee dazu und was ist eure Idee? Wie wollt ihr den Kaffeehandel revolutionieren?
Ja, die Idee hatten Ellen und ich tatsächlich gemeinsam. Und uns ging es primär gar nicht um Kaffee. Also das ist tatsächlich das Interessante, dass wir beide gar keinen Kaffee-Hintergrund haben, keinerlei große Erfahrung, als wir den Kaffee-Kooperative gestartet hatten. Aber wir hatten sehr viel Erfahrung mit Zusammenarbeit zwischen deutschen und afrikanischen Unternehmen. Und vor allen Dingen haben wir sehr viel Erfahrung gehabt mit spendenfinanzierter Entwicklungszusammenarbeit und Klimaschutzprojekten.
Erzähl mal ganz kurz, woher hattet ihr die Erfahrung? Woher kennt ihr euch und
Wir kennen uns von Atmosphäre, das ist eine GmbH, die Klimaschutzprojekte umsetzt. Und Ellen war über die Alexander von Humboldt Stiftung, hatte ein Stipendium gehabt und ist dadurch nach Deutschland gekommen. Und ich war sein Host, ich war sein Gastgeber. Also ich war quasi, habe ihn eingeladen.
Okay.
Und wir haben dann jahrelang sehr eng zusammengearbeitet und haben uns währenddessen beruflich und auch persönlich sehr schätzen gelernt. Und hatten dann tatsächlich gemerkt, dass wir beide zwar sehr gerne die Arbeit gemacht haben, die wir gemacht haben, aber eigentlich immer schon gemeinsam ein Business aufmachen wollten. Aber eben nicht ein ganz gewöhnliches Business, sondern tatsächlich eins, wo wir merken, okay, da kann man wirklich die Ideen von man arbeitet auf Augenhöhe, man entwickelt etwas gemeinsam umsetzen. Und das haben wir tatsächlich am letzten Tag, als Ellen abgereist ist wieder nach Rwanda, saßen wir in seiner WG hier in Berlin, haben eine Mindmap gemacht und haben so quasi unsere Grundprinzipien aufgeschrieben.
Ja.
Was wir machen sollen, wie wir zusammenarbeiten wollen, was sind unsere Werte. Das ging relativ schnell und die habe ich immer noch und natürlich hat sich seitdem viel entwickelt. Aber so die Grundlagen von damals, die stimmen heute immer noch und da halten wir uns dran. Und das ist auch so die Basis für unsere Zusammenarbeit von uns beiden.
Was sind das für Werte? Was sind die Grundlagen? Kannst du die kurz umreißen?
Na, da steht zum Beispiel sowas drauf, so wir wollen einen Handel aufmachen, in dem wir hochwertige Produkte, die in Ostafrika produziert werden, nach Deutschland holen. Und die Prinzip ist, wir wollen, dass die Wertschöpfung so viel wie möglich in den Herkunftsländern bleibt. Und dann aber steht da auch so Sachen drin, wir wollen partnerschaftlich zusammenarbeiten, wir wollen uns inhaltlich kritisieren, aber nicht persönlich. Und also so eine Mischung aus also quasi so Business-Sachen und aber auch Werten. Und dann natürlich aber auch schon sehr konkret hin zum Thema Kaffee, weil wir das damals eben dann schon als Idee gefunden haben und schon die ersten Gespräche geführt hatten. Und da haben wir so die Grundlagen gesetzt, würde ich sagen.
Ich finde das jetzt ganz interessant, weil du hast jetzt gesagt, ihr hattet die Idee, ihr habt das in Berlin, habe ich glaube ich verstanden, in einer Berliner WG entwickelt. Im Vorgespräch war es dir aber ganz wichtig zu sagen, Mensch, du findest immer, dass das falsch dargestellt wird, wie Handel zwischen oder Projekte deutsch-afrikanische zusammen funktionieren.
Ja, das ist tatsächlich so, dass ganz oft in den Medien und wenn es darum geht, das Bild Afrika, es wird Afrika geholfen und dann ist immer ganz oft, dann ist eben ein Mensch aus einer Universität oder jemand, der eine Geschäftsidee hat und der geht dann nach Afrika, ich sage jetzt ganz speziell Afrika, weil das ist auch schon ein Problem, und setzt die dann um und vor Ort dann ganz partnerschaftlich. Und das ist aber immer dieses Savior-Bild, dass man quasi, dass die Lösung muss hier aus Europa kommen oder kommt hier aus Europa. Und das ist, finde ich, schon so ein Grundproblem, weil meine Erfahrung aus den Ländern, in denen ich gereist bin, und ich war eben sehr viel unterwegs in Westafrika, Ostafrika und Südafrika gelebt, ist, dass die Ideen alle da sind, das Potenzial ist da und es wird einfach eine ganz tolle Arbeit gemacht. Woran es hapert, ist ganz oft einfach klassische Dinge wie Marktzugang, und einfach die Möglichkeiten, dieses Potenzial umzusetzen und daraus was zu machen. Und das ist bei uns eben komplett anders. Also eben, wir haben Ellen und ich sind gleichberechtigte Anteilhaber in der Firma, haben das gemeinsam gegründet und entwickeln diese Firma eben gemeinschaftlich weiter. Und es ist gar keine Notwendigkeit, die europäische Seite in den Vordergrund zu stellen. Das ist aber tatsächlich auch gleich eine kleine Anekdote am Anfang. Ja. Auch so, dass das tatsächlich auch auf der afrikanischen Seite schon ganz tief so drin ist. Also wir waren die ersten Cuppings, die wir gemacht haben. Cupping ist so Kaffeeverköstung in den Kooperativen. Da sind wir hingegangen, haben unsere Geschäftsidee vorgestellt. Und ich als Weißer wurde immer als der Experte erstmal gesehen. Weil das halt die normale Zusammenarbeit im Kaffeehandel ist immer, dass es kommen Einkäufer aus Europa. Das sind die Experten, die sind letztendlich, machen die Preise. Die werden hofiert, weil sie eine ganz große Macht haben. Und ich habe immer gesagt, ich habe keine Ahnung von Kaffee. Ihr habt die Ahnung von Kaffee hat. Und auch da diesen Switch hinzubekommen, dass das dann klar war und dass das dann einfach irgendwie dann auch tatsächlich so angenommen wurde und dann auch gemerkt haben, okay, ja, der hat wirklich keine Ahnung von Kaffee, aber wir haben Ahnung. Das hat einfach hat gedauert, weil wir eben die Dinge ganz anders angehen als im traditionellen Kaffeehandel.
Ja.
Und da brauchte man schon eine Gewöhnungsphase. Und dann irgendwann war es klar, okay, so ist es. Und dann, dann hat Switch gemacht und dann hatten wir eine ganz schöne, sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit, die wir bis heute haben.
Und erzähl mal, du hast gesagt, ihr seid gleichberechtigte Partner in dem Business. Mhm. Wie arbeitet ihr mit den Menschen vor Ort zusammen? Zum einen, ihr seid auf Frauen fokussiert. Es ist fair produzierter Kaffee, schwerpunktmäßig mit Frauen, von Frauen. Vielleicht, Tonja, vielleicht kannst du uns da was zu sagen, wie das aufgebaut ist.
Ja, na klar. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist erstmal festzuhalten, dass es zwei wichtige Grundlagen gibt, auf die die Kaffeekooperative basiert ist. Das ist einmal dieses Fair-Chain-Modell, was Xaver schon angesprochen hat. Das heißt, dass wirklich die Wertschöpfung bzw. die Verantwortung über die Wertschöpfung im Land bleibt. Das ist die eine Sache, damit die Frauen bzw. Frauen und Männer, wir haben nicht nur Frauenkaffee, sondern auch Kaffee, der von Frauen und Männern produziert wurde, dass die sozusagen einfach mehr von dem ganzen Kuchen, der am Ende von dem Konsumenten bezahlt wird, abbekommen. Das ist eine Sache. Und darüber hinaus, das wurde dann ein bisschen später noch realisiert von Xaver und Ellen, beziehungsweise sie haben eine Idee aufgegriffen, die eigentlich auch schon existierte und die dann aber noch auf den deutschen Markt gebracht werden wollte. Und zwar ist das, dass Frauen sehr traditionell viel Arbeit verrichten. Mhm. Das heißt, sie sind bei der Ernte tätig, bei der Sortierung, bei der Verarbeitung, aber sie verdienen verhältnismäßig wenig. Das heißt, sie leisten 70% ungefähr der Arbeit, bekommen aber nur 30% von dem Gewinn. Mhm. Mhm. Und wir haben uns gesagt, das kann nicht sein, das wollen wir ändern. Und zusammen mit den Frauen, es gibt in den Kooperativen, die von Männern und Frauen die sind da Mitglieder, da gibt es Frauengruppen und die haben halt diese Marke Angelique's Finest, der Kaffee, den du wahrscheinlich auch gerade bei dir hast.
Ja, ich würde den ja so gerne den Hörern zeigen. Ich kann jetzt nur mal rascheln. Ich habe ein Paket geschickt bekommen von Angelique's Finest. Ganz anders aufgemacht, das erzähle ich mal ganz kurz, als viele gerne. Andere Kaffees. Sehr bunt, sehr farbenfroh, mit einer Abbildung. Ich gehe mal davon aus, das ist jetzt kein Fotomodell. Ich gehe mal davon aus, dass ein Frauengesicht drauf, dass das eine Frau ist, die auch wirklich mit an dem Kaffee arbeitet?
Genau, das ist Umutezi und das ist eine Bäuerin aus einer Frauenkooperative in Musasa in Rwanda.
Ah, das finde ich total toll. Und hier steht drauf, Strong Women, Strong Coffee. Und genau, Fairtrade und unterstützt von Brigitte und Terre de Femme, da sprechen wir gleich auch noch alles drüber. Also auf jeden Fall ein wunderbarer Kaffee, der schon beim in die Hand nehmen Lust macht, weil er viel irgendwie von Afrika erzählt und einen gleich reinholt in das Thema.
Ja, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, wo du jetzt schon die ganzen bunten Farben und Muster angesprochen hast. Die Designerin kommt auch aus Ruanda. Das heißt, auch hier ist es wieder wichtig, es ist jetzt nicht irgendwie ich aus dem Marketing in Deutschland, die jetzt das Design entwickelt, sondern es ist wirklich so, dass die Kaffeekooperative das fertige Endprodukt abkauft und wirklich das komplette Produkt von den Produzentinnen aus Ruanda kommt.
Das heißt, ihr seht euch im Prinzip als eine Vertriebsgesellschaft. Ihr habt das Business ist in Ruanda und ist auch ein eigenständiges Business. Und wenn du, Xaver, sagst du und Ellen, ihr seid gleichberechtigte Partner, dann seid ihr gleichberechtigte Partner von der Vertriebsorganisation.
Genau, von der deutschen Firma Kaffeekooperative, ist eine GmbH, Kaffeekopp GmbH.
Ah ja, okay.
Und wir sehen uns tatsächlich als verlängerte Arm der Anbaukooperativen in Deutschland. Also wir machen den Teil, den die Kooperativen eben schwer können, und das ist, den Kaffee hier auf den deutschen Markt zu bringen und genau das zu tun, was wir gerade auch tun, einfach darüber zu erzählen und von der tollen Arbeit, die die Produzentinnen vor Ort machen, zu berichten und dadurch für sie einen Markt zu finden. Das ist unsere Aufgabe.
Ja.
In der Praxis geht es natürlich ganz darüber hinaus, dass wir einfach zu ganz vielen Themen sehr eng zusammenarbeiten. Aber formell sind wir tatsächlich, wir kaufen ein fertiges, also die Packung, die du gerade geschüttelt hast, diese fertige Packung kaufen wir. Also da ist nicht, wie, dass wir den Kaffee rösten würden oder dass wir den Kaffee verpacken oder irgendwas so, sondern das machen alles die ruandischen Kooperativen. Das ist alles in ihrer Hoheit liegt es. Sie produzieren den Kaffee vom ersten kleinen Sträuchlein, was sie in den Boden stecken, bis zum Kaffeebusch, bis zur Ernte, bis zur Verarbeitung. bis zur Röstung, das liegt alles in der Hand der Produzentinnen. Mhm. Und das ist tatsächlich sehr, 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 sehr einzigartig. Mhm. Was ich jetzt noch sagen wollte, als ich gerade über unser Zettel, den wir damals am Küchentisch gemacht haben, da stand das Thema Frauenförderung, stand da gar nicht drauf.
Ach, das ist ja interessant.
Ja, weil das tatsächlich das überhaupt gar kein Thema für uns war. Das war
irgendwie, ihr seid auch Männer.
Wir sind auch Männer, genau, und wir waren absolut überhaupt nicht dafür sensibilisiert. Unser Thema war damals eben, wir machen ein Business auf Augenhöhe, wir bringen die Wertschöpfung in die Hände der Produzenten. Mhm. Und zu dem Thema Strong Women, Strong Coffee sind wir über Angelique gekommen. Angelique, ganz wichtige Person für uns, ist quasi, Angelique ist unser Counterpart in Raschowsko. Mhm. Sie ist die Geschäftsführerin von Raschowsko. Und der Raschowsko ist eine Firma, die wiederum 100%ig im Besitz von 7 Kooperativen ist.
Ah, also ja.
Es gibt Kaffeekooperativen, mhm, und die wiederum haben eine Firma gegründet zum Verarbeitung und Vermarktung des Kaffees. Und Angelique ist die Geschäftsführerin von dieser Firma. Und Angelique ist eine sehr visionäre, tolle Geschäftsfrau.
Ja.
Und die hat uns, also mit ihr haben wir angefangen zu sprechen, haben den Handel aufgebaut, hatten den ersten Kaffee nach Deutschland importiert. Das war damals die lokale Marke Kaffee Demaraba. Und sie hat uns dann einfach in einem Gespräch erzählt, dass sie auch Frauenkooperativen fördert, mhm, hat ein bisschen aus der Geschichte, können wir auch gerne nachher noch ein bisschen dazu kommen, der Geschichte von Rwanda, wieso tatsächlich eben Frauen in Berufe gekommen sind, die sie traditionell nicht haben. Mhm. Und daraus haben wir gesagt, boah, das ist so eine tolle Arbeit, die du hier machst. Wie können wir die denn noch gezielter fördern und wie können wir daraus tatsächlich was bauen, wo man auch tatsächlich in dem Produkt das transportiert, diese Arbeit, die ihr macht, eben Frauenkooperativen aufbauen, mehr Wertschöpfung, mehr Geld zu den einzelnen Produzentinnen bringen. Und daraus haben wir dann gemeinsam eben diese Marke Angelique's Finest Strong Women's Strong Coffee entwickelt.
Das ist ja total spannend. Das heißt, habt ihr jetzt auch mehrere Marken hier im Handel oder habt ihr euch dann auf Angelique's Finest spezialisiert?
Also wir haben 2 Marken, Kaffee Demaraba, das ist die bekannteste lokale Kaffeemarke in Rwanda, und Angelique's Finest, ist aber so, also mittlerweile verkaufen wir eher so 90% Angelique's Finest, das heißt, das ist die Marke, die wo der Fokus drauf liegt.
Okay, und jetzt nochmal zum Verständnis, jetzt kauft ihr bei jemanden ein, also bei Angelique, die also jetzt mehrere Kooperativen hat, die ihr zuarbeiten, das heißt, sie ist sozusagen praktisch auch so eine Mittlerfunktion. Habt ihr den direkten Einfluss darauf oder habt ihr da einen Überblick, wie dann die Arbeiterinnen bezahlt werden in der Kooperative? Ist da Transparenz?
Genau, also das ist, glaube ich, wirklich der große Plus, den wir in unserer Zusammenarbeit haben, dass unser System super transparent ist. Also es ist erstmal transparent, vor allen Dingen auch für die kooperativen Seite.
Ja.
Weil sie ja wissen, sie produzieren ein fertiges Produkt, verkaufen uns das Produkt und sehen dann bei uns auf der Webseite, wie viel wir es verkaufen.
Also ja,
für
absolut,
die Produzenten ist es transparent, dass wir sehen, wir können sie gar nicht über den Tisch ziehen, weil wenn wir auf einmal den Kaffee zu dem 5-fachen Preis verkaufen würden, was sie uns verkaufen, ist es für sie ja ganz einfach zu sehen und sagen, okay, das hier stimmt was nicht. Mhm. Und für uns ist es auch wiederum transparent, weil eben wir Alan haben, der permanent in Rwanda ist und ganz eng mit den Kooperativen zusammenarbeitet, mit Angelique zusammenarbeitet und wir da ganz nah dran sind. Also wir haben auf unserer Webseite, gibt's einen Reiter Kaffeerevolution, da schlüsseln wir das ganz genau auf und wir können eben wirklich bis zur Produzentin gehen. Also meistens endet so ein Transparenzsystem und Fairtrade-System endet immer mit der Kaffeebohne. Mhm. Die ist aber dann schon wieder verarbeitet. Wir können tatsächlich bis zur einzelnen Bäuerin zurückgehen und wissen, wie viel mehr die einzelne Bäuerin verdient, wenn sie ihre Kaffeekirsche, also Kaffee ist am Anfang der rote Kirsche, wenn diese Kaffeekirsche letztendlich am Ende in der Angelique's Finest Verpackung landet, dann wissen wir, dass sie 36% mehr verdient, als wenn sie diese Kirsche auf dem Weltmarkt verkaufen würde.
Genau, Tonja, die Idee ist ja, Kaffeehandel zu revolutionieren über dieses Konzept. Jetzt Wertschöpfung soll im Land bleiben. Ich glaube, das versteht man sofort. Das ist auch
tatsächlich auch sehr transparent. Wie kommt denn das im Markt an? Du bist für die Vermarktung, das Marketing zuständig. Wie kommt die Idee im Markt an? Ist die überhaupt zu transportieren? Ich habe ja eben schon gesagt, ihr habt das Fairtrade-Logo auf der Packung, aber damit seid ihr ja auch gerade im Kaffee nicht die Einzigen. Auch Fairtrade ist schon viel kritisiert worden. Wie fair ist das denn eigentlich und so weiter? Wie erlebst du das in der Vermarktung?
Ja, ist tatsächlich gar nicht so eine einfach zu beantwortende Frage. Eine Sache, die ich erstmal einwerfen möchte hier an der Stelle, weil wir über Transparenz gesprochen haben. Und zwar ist das ein QR-Code, den wir auf den Kaffeeverpackung drauf haben. Hast du auch auf dem
Ich in deiner Hand noch mal ein bisschen drauf. Hier vom Mikrofon. Ja, habe ich, genau.
Genau, das ist ein Versuch, die Transparenz wirklich an den Konsumenten zu bringen. Und zwar basiert es auf der Blockchain-Technologie, was bedeutet, wenn du oder auch alle, die jetzt zuhören, den QR-Code dann scannen, kann wirklich die Wertschöpfungskette nachvollzogen werden. Das heißt, da ist zum Beispiel eine Karte eingezeichnet, wo wirklich aufgewiesen wird, wo der Kaffee entlang gegangen ist, welche Wege er gegangen ist, wo aber auch wirklich bis zur Produzentin zurückverfolgbar ist, wer den Kaffee eigentlich hergestellt hat.
Ah, ja.
Wie viel die Produzentin mehr verdient hat, als wenn sie den Kaffee zum Weltmarktpreis verkauft hätte. Und das ist eine Möglichkeit, die wir zum Beispiel sehen, um es auch ein bisschen für den Endkonsumenten, die Endkonsumentin einfacher zu machen, es zu verstehen. Weil, wie du schon gesagt hast, es ist sehr komplex und dadurch, dass man halt auch im Supermarkt von einer von einem Schwall an Kaffee überfordert wird, ist es gar nicht so einfach, wirklich verständlich zu machen, wieso unser Kaffee denn auch teurer ist und halt nicht die 4 Euro kostet wie manch anderer Kaffee im Supermarkt.
Lass uns mal ganz transparent hier sein. Was kostet denn bei euch das Pfund Kaffee? Bohnen sind das ja oder verkauft ihr auch andere? Also ich habe jetzt Bohnen hier bekommen, weil wir eine Siebträgermaschine haben.
Genau, also unser Kaffee fängt bei 13 Euro das Pfund an. Das ist Aromakaffee. Wir haben Aromakaffee und Espresso-Kaffee. Gemahlen und Bohnen natürlich alles in der Auswahl. Und was wir auch haben, was sehr, sehr viel genutzt wird, wir haben ein Kaffee-Abo, da ist er dann nochmal ein bisschen billiger, 12 Euro, wo man sich flexibel auswählen kann, wie viel Kaffee man jeden Monat geschickt haben wollen. Das ist tatsächlich für uns auch total wichtig, weil wir da richtig Planungssicherheit mit reinbekommen.
Absolut, ja.
Und für die Kaffeetrinker natürlich auch einfach ein entspanntes Ding. Wenn man einmal den Kaffee lieb gewonnen hat, dann muss man sich nicht immer drum kümmern, sondern kriegt einfach jeden Monat die feste Ration Kaffee. Kann man auch im Urlaub aussetzen oder so.
Ja. Apropos Kaffee lieb gewonnen, wir sind ja auf eine ganz unübliche Weise zusammengekommen. Ich bin angeschrieben worden von dem Jan Scheffold. Viele Grüße an Jan von dieser Stelle und vielen Dank.
Ja, danke auch von unserer Seite. Ja,
toll, dass du die Initiative ergriffen hast. Und Jan schrieb mir, dass er so begeistert ist von eurem Kaffee und von der Kaffeekooperative, von der Idee. Und er fragte mich, ob ich euch nicht im Podcast vorstellen kann. Und ich habe gedacht, ihr seid Best Buddies und oder ihr gehört sogar zur Firma irgendwie. Und habe dann einfach nur gesagt, ja, gerne. Und sagt doch mal Xaver, er soll sich gerne bei mir melden. Und habe dann erst bei euch, als Tonja, du mich dann angeschrieben hast, habe ich erst verstanden, dass ihr gar nicht befreundet, ihr kennt euch noch nicht mal. Nicht nur, dass ihr nicht befreundet seid, sondern ihr kennt euch noch nicht mal. Das heißt, Jan ist Kunde von euch. Und ist so begeistert, was ich ganz toll finde, dass er mich rausgesucht hat und mir den Vorschlag gemacht hat, doch euch hier meinen Podcast zu porträtieren. Und damit komme ich auch zu meiner Frage. Lange Einleitung, Tonja, für deine Frage. Habt ihr eine Idee oder wisst ihr vielleicht sogar, was begeistert die Menschen, die euren Kaffee kaufen, am meisten? Machen sie das, weil der Kaffee besonders lecker ist, oder machen Sie das, weil Sie die Idee unterstützen wollen?
Also ich hoffe, beides tatsächlich.
Ja.
Also ja, es geht nur, wenn beides
ja.
stimmt.
Ja. Genau, also natürlich ist die Qualität die Grundlage des Kaffees. Ruanda ist tatsächlich ein Land, was nach dem Genozid die Qualität des Kaffees nochmal stark verbessert hat. Das heißt, es ist fast nur Spezialitätenkaffee im Land auch vorhanden.
Wie kommt das ganz kurz für die Hörer, die da nicht so ganz bewandert sind? Genozid,
ja,
da denkt man, alles geht den Bach runter und du sagst, daraus ist besserer Kaffee entstanden. Wie geht das?
Also nach dem Genozid war es so, dass die Wirtschaft auf dem Boden lag. Also ich sage nur ganz kurz den Rahmen, es war der Genozid Hutu gegen Tutsis. Kennt man vielleicht so ein bisschen noch aus den Nachrichten, ist gar nicht so lange her, wo innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr viele Menschen getötet wurden. Und tatsächlich auch wie in den meisten Kriegen ja deutlich mehr Männer als Frauen. Daher ist auch die Idee entstanden, wieso Angelique speziell Frauenkooperativen aufbauen wollte. Also diese Frauenkooperativen haben tatsächlich mehr, als Hintergrund war das am Anfang sehr viel auch in Selbsthilfegruppen und sowas in die Richtung. Und tatsächlich war dann eben nach dem Krieg die Frage, wie baut man die Wirtschaft wieder auf? Und da hat Wanda sehr früh die strategische Entscheidung getroffen, auf Spezialitätenkaffee zu gehen. Also wirklich zu sagen, wir gehen nicht in die Menge, sondern wir bauen die Wirtschaft neu auf und Kaffee ist tatsächlich das größte Exportgut Wandas. Wir gehen auf Qualität und wurde eben sehr viel Wert drauf gelegt, auch tatsächlich mit viel aus externer Unterstützung, da Strukturen aufzubauen, die einfach einen sehr hochwertigen Kaffee zulassen.
Das finde ich jetzt total spannend, weil das die Geschichte so für mich erstmal so ganz rund und verständlich macht, ne? Dass man sagt, okay, wir kommen hier auf der Basis eines hochspezialisierten Premium-Kaffees und es reicht uns aber nicht, wir wollen den jetzt auch noch fair handeln, wir wollen das unterstützen, dass dort Frauen, was ja oft nach Kriegen und internen Konflikten ist, dass Frauen wieder aufbauen. Wir wollen speziell auch das unterstützen, indem wir die Frauenkooperativen, die sich nach dem Genozid gebildet haben, gezielt unterstützen und dort den Kaffee kaufen. So, Tonja, du hast die schwierige Aufgabe als Marketingverantwortliche, das den Kunden und vor allen Dingen natürlich den potenziellen Kunden zu erzählen. Wie machst du das und wie gut kommt das an? Welche Botschaften hast du das Gefühl, erreichen die Konsumenten am ehesten?
Ja, also ich glaube, was bei uns wirklich ein großer Vorteil ist, die Kaffeekooperative gibt es ja schon seit 6 Jahren und über die Jahre haben wir auf jeden Fall eine gute Stammkundschaft aufgebaut, die wirklich dahinter steht und wo wir auch wirklich merken, das sind Menschen, die haben verstanden, was wir machen und die wollen das auch unterstützen. Und es wurden dann auch teilweise Umfragen gemacht, wo dann herausgefunden wurde, was ist den Leuten besonders wichtig. Und das hilft uns natürlich auch enorm weiter. Nichtsdestotrotz ist es keine leichte Aufgabe. Man denkt immer, es ist eine schöne Storytelling-Geschichte, die eigentlich leicht beim Endkonsumenten ankommen sollte. Und ist es tendenziell auch. Man muss aber halt dazu sagen, dass der Kaffeemarkt sehr übersättigt ist. Das heißt, es gibt halt die ganzen großen Unternehmen. Wir kennen sie alle. Jeder hat jetzt wahrscheinlich ein paar Namen im Kopf. Und die haben halt einfach riesige Marketingbudgets. Ich sitze hier auch im Marketing und gebe natürlich mein Bestes. Aber es ist halt sehr schwierig, gegen diese großen Unternehmen anzukommen. Das heißt, man muss wirklich auf die Werte setzen, die wir haben. Das ist einmal dieses Fair-Chain-Prinzip und natürlich auch, dass es ein Kaffee bei Angelique's Finest ist, der aus der Frauenhand kommt. Und das ist das, was ich jeden Tag hier mache, einfach den Leuten zu versuchen, verständlich zu machen, dass Kaffee, den wir jeden Tag konsumieren, das ist nach Wasser das meistgetrunkenste Getränk der Deutschen. Das muss man sich mal bewusst machen. Und dass die Menschen einfach ein bisschen mehr Bewusstsein für dieses Getränk bekommen. Und es ist sehr schwierig. Also wir versuchen natürlich, das so gut wie möglich zu kommunizieren. Aber ja, gegen die Großen anzukommen, ist eine Challenge, wo wir hart dran arbeiten und versuchen, die Kaffeekooperative beziehungsweise vielmehr unsere Marken noch größer zu machen, mit sich zu geben.
Und wir machen es tatsächlich auch einfach sehr konsequent über Inhalte. Also wir schreiben teilweise Blogposts, die sind irgendwie 2, 3 DIN A4 Seiten lang, wo jeder Marketing-Expert sagen würde, auf Blog liest kein Mensch.
Ja.
Haben wir Auswertungen gemacht, bei uns wird es gelesen, weil einfach tatsächlich unsere Kundinnen, wir haben natürlich, das Basis ist der gute Kaffee, aber sie sind einfach interessiert an den Geschichten dahinter. Sie wollen dahinter gucken, sie wollen wirklich verstehen, wo der Kaffee herkommt, wie es geht den Frauen. Auch einfach jetzt, wir gehen natürlich auch mal aktuell darauf ein, während Corona haben wir einfach authentisch direkt aus den Kooperativen und Stimmen gehört, gesagt, geht ihr eigentlich mit der Situation um? Gerade bereitet Tonja einen großen Blogbeitrag darüber vor, was eigentlich die ganze Energiekrise für die Länder Ostafrikas bedeutet. Ist ja mal hier seit langem mal eine Krise, die wir alle auch spüren, wo wir irgendwie die Heizung runterdrehen. Aber im Vergleich, was das tatsächlich in Rwanda bedeutet, ist es hier immer noch sehr, sehr gut. Und sowas transportieren wir halt und sind da sehr, sehr textlastig teilweise. Aber halt auch tiefgehend. Also wir wollen nicht so an der Oberfläche kratzen und nur die Marketing-Story gehen, sondern wir wollen eben auch das, was dahinter steht, erzählen.
Und ich glaube, das unterscheidet uns dann auch nochmal, weil das machen halt viele Kaffeeunternehmen, die haben tendenziell eine gute Grundstory, die man halt leicht versteht, aber da ist dann halt nichts mehr hinter. Und wir wollen halt genau dieses, was noch dahinter steckt, aufdecken. Und ich glaube, das ist auch das, was zum Beispiel Angelique's Finest dann ausmacht, dass man das Produkt in den Händen hält und wirklich das Gefühl hat, man kennt die Produzentinnen dahinter. Man weiß, wer den Kaffee produziert hat und hat einfach eine Bindung zum Kaffee, den man jeden Tag dann trinkt.
Ja, ich glaube auch, dass das das stärkste Argument wahrscheinlich ist. Ich sehe, würde euch jetzt gar nicht so in Konkurrenz mit dem 4-Euro-Kaffee sehen, weil ich glaube, da ist der Unterschied so groß und wer jetzt eine Jakobskrönung kauft, ist auch ein anständiger Kaffee irgendwie, der kommt, glaube ich, nicht in Frage dafür, so einen absoluten Spezialitätenkaffee. Was mich so im Vorfeld beschäftigt hat, es gibt halt jetzt ja doch sehr viele Spezialitätenkaffees schon, die auf spezielle Röstungen gehen, die auf bestimmte Herkunftsländer gehen, die also, wie du Tonja sagtest, auch eben schon durchaus ihre Geschichte haben. Trotzdem ist eure Geschichte natürlich sehr speziell. Das heißt, die geht ja über die spezialisierte oder die Premium-Bohne hinaus, geht die ja auf die sehr viel mehr darauf, wer produziert das Produkt eigentlich für mich? Wer sind die Menschen, die dahinter stehen? Mal so ein bisschen so ein Produkt wie Kaffee aus der Anonymität holen, weil ich finde das wir sind so gewohnt, man holt den Kaffee beim Edeka oder von mir aus beim Chibo, das ist so weit und dann kauft man eine bestimmte Marke. Aber dahinter fängt's ja erst überhaupt an. Dahinter sind ja Menschen, die das produziert haben, die ja doch in den vergangenen Jahrzehnten eher anonym geblieben sind für uns und auch bis heute ja weitestgehend anonym sind. Und ich verstehe euer Konzept so, dass ihr diese Anonymität auflösen wollt und auch ein bisschen Bewusstsein dafür schaffen wollt. Afrika ist ein Entwicklungsland, wo unser Geld hingeht, sondern Afrika hat tolle Menschen, tolle Produkte, großartige Ideen und das möchten wir hier bekannt machen.
Ja, es ist halt, um da kurz noch was einzuwerfen, für die Konsumentinnen auch einfach schön zu wissen, dass wenn der Kaffee gekauft wird, dann muss gar nicht groß irgendwie gespendet werden, damit die Produzentinnen vorangebracht werden. Alleine indem man einen Kaffee kauft, der fair gehandelt ist und die Produzentinnen fair gezahlt werden, schafft man es halt auch langfristig, diese Produzentinnen zu unterstützen. Ohne jetzt immer kurzfristig irgendwelche Projekte zu machen, versuchen wir halt wirklich langfristig Stabilität zu schaffen.
Jetzt habt ihr ja gesagt, ihr wollt den Kaffeehandel revolutionieren. Also euer Konzept ist mir klar. Wollt ihr denn die Jakobskrönungsmenschen dieser Welt auch zum Umdenken bewegen oder wie wollt ihr revolutionieren?
Ja, wir wollen einfach zeigen, dass es anders geht. Also der Kaffeehandel ist einfach in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren hat sich so entwickelt, dass es einfach wie viele wenige große Player in Europa, Nordamerika gibt. Die den Markt unter sich aufgeteilt haben. Also es gibt wenige große Einkäufer von Rohkaffee, die kennt keiner. Und dann gibt es die großen Kaffeemarken. Und die haben es einfach geschafft, aus dem Produkt Kaffee immer mehr Wertschöpfung rauszuholen. Also es gibt Statistiken, die eben zeigen, dass die großen Kaffeemarken immer mehr verdient haben, also wirklich exponentielle Umsatzzuwächse gemacht haben. Und im gleichen Zeitraum haben sie weniger für den Rohkaffee gezahlt. Also die Schere zwischen was bleibt bei den Bauern und was bekommen die Kaffeemarken, ist immer weiter auseinandergegangen. Und das heißt, zeigt aber auch, dass die Kaffeeindustrie überhaupt gar kein Interesse hat, irgendwas zu ändern, weil es funktioniert ja wunderbar für sie.
Ja.
Und das ist eben auch so unser Ansatz, wie sagen wir, okay, Wirtschaft nur denken, was wollen wir anders machen? Wir wollen eben einfach zeigen, dass es anders geht. Und ich glaube, dafür braucht es neue Player, dafür braucht es innovative junge Unternehmen, die sich einfach hinsetzen und sagen, okay, wir machen es jetzt einfach anders. Also ganz am Anfang waren wir immer auf irgendwelchen Kaffee-Messen, Fairtrade, Annual Awards, bla bla bla. Und da waren dann so Kaffeegrößen da, ich sage jetzt keine Namen, und dann haben wir erzählt, was wir machen, und dann haben die irgendwann immer so immer um uns drüber geschaut und sind dann immer weitergegangen.
Okay.
Und weil sie einfach gedacht haben, das kriegen die sowieso nicht hin und das funktioniert nicht, und den Produzenten und die ganze Wertschöpfung überlassen, das ist doch Quatsch. Mhm. Und ich glaube, da kann man noch so viel sagen oder Studien schreiben oder Argumente zeigen. Das Einzige, was funktioniert, ist faktisch zu machen und zu zeigen, dass es funktioniert. Und wir sehen jetzt, also wir sind, der Anstiegs Feines wird auch im DM gehandelt. Und die ersten Gespräche, die wir bei DM geführt hatten, war das Thema, da haben uns die Einkäufer gesagt, der Fairtrade ist gar kein Thema für uns. Wir wollen Bio haben, wir wollen Nachvollziehbarkeit, aber das Thema Fairtrade sehen wir nicht so. Mhm. Mittlerweile gibt es 3 Fairtrade-Kaffees bei DM, und und das Thema ist einfach deutlich präsenter und ist einfach ein Must-Have, dass eben auch die Produzentinnenseite angeschaut wird. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns das komplett auf die Fahnen schreiben können, dass das so ist, aber man merkt einfach dadurch, dass es auch wie wir auch andere Unternehmen gibt, zum Beispiel Fair Freak zum Thema Schokolade. Mhm. Es gibt immer mehr junge Unternehmen, die zeigen, man kann es anders machen, und dadurch wird definitiv auch Druck auf die Großen ausgeübt, sich zumindest damit mal zu beschäftigen und auch was zu machen. Wiefern das dann sinnvoll ist und wirklich Impact ist oder nur Greenwashing, ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Mhm. Aber ich glaube, man schafft es eben dadurch, den Kaffeehandel eine gewisse Revolution anzustoßen, indem man eben zeigt, es geht anders. Mhm. Dieses Narrativ, es geht gar nicht, man muss immer so weitermachen, stimmt halt einfach nicht, wenn man jetzt einfach einen Kaffee im Supermarkt kaufen kann, der anders gehandelt wird.
Ja, Anna Juna von Wildling, die hier vor kurzem im Podcast war, die hat ja auch gesagt, wir müssen uns bewusst sein, dass unser Wirtschaftssystem von Menschen gemacht ist. Wir tun manchmal so, als wäre das Gott gegeben und wäre etwas, was man nicht verändern kann. Und ich habe viel Feedback zu dem Podcast bekommen, genau zu der Aussage, weil sie so ganz stark dabei blieb zu sagen, das ist ein System, was wir gemacht haben. Wir können es auch verändern. Und wir sind auch die Einzigen, die es verändern können. Und ich habe mich gefreut über die vielen Rückmeldungen von den Hörern, dass da doch Menschen wirklich das sich auch angesprochen gefühlt von haben, wir können etwas verändern. Wir müssen die Dinge nur in Anführungsstrichen in die Hand nehmen. Nun wird ja immer diskutiert, wer hat eigentlich die Verantwortung für den Wandel und für die Revolution? Ist es der Konsument, ist es die Politik oder ist es der Hersteller und oder Vertreiber, wie bei euch im Fall? Und in diesem Zusammenhang wird ja auch oft gesagt, die Konsumenten soll es entscheiden, beziehungsweise was ich auch sehr oft höre, dass dann erwartet wird, dass Unternehmen, die wie ihr ein solches Projekt ins Leben rufen, dass die sehr geringe Gehälter bezahlen und sozusagen selber verzichten, um glaubwürdig zu sein. Ich nehme das gerne vorweg, ich halte da nicht so viel von. Weil ich finde nicht, dass es sein kann, dass die Ideen haben, sich dafür einsetzen, neue Wege gehen, neu denken, dass die das sozusagen mittelfristig über Gehaltsverzicht darstellen sollen. Ich glaube, dass das nicht funktioniert. Ich glaube, zu einem Wirtschaftsunternehmen gehören faire Bezahlungen und auch gerade dann, wenn man neue Wege geht. Wie seht ihr das?
Also ich sehe das tatsächlich, ich bin da zwiegespalten. Mhm. Ich sehe einerseits auf jeden Fall, dass die Verantwortung nicht bei den Konsumentinnen liegt, weil das immer letztendlich eigentlich eine Ausrede ist. Das ist eine Ausrede der Politik, das ist eine Ausrede der Industrie, zu sagen, ja okay, aber die Konsumentinnen wollen ja das günstige Fleisch oder wollen ja in den Urlaub fliegen und so. Mhm. Und das ist, finde ich, zu einfach gedacht. Also solange irgendwie zu sagen, ja okay, ihr dürft halt nicht, ihr müsst halt auf eure Urlaubsreise verzichten, und gleichzeitig wird aber das Kerosin nach wie vor weniger besteuert als eine Zugreise, dann hat die Politik erstmal nicht die Hausaufgaben gemacht. Und das Gleiche ist auch, Unternehmen haben für mich, sind dann auch auf Produktseite erstmal in der Pflicht. Unternehmen müssen ihre Hausaufgaben machen, müssen in ihre Wertschöpfungskette reingucken und sich anschauen, was man besser machen kann. Und dann werden den Konsumentinnen Angebote gemacht. Und da ist natürlich dann schon die Macht der Konsumentinnen zu sagen, okay, es gibt 2 Produkte und ich kann dann mich gezielt für das entscheiden, wo ich einfach dahinter schauen kann und sehe, das ist nachhaltiger. Da hat sich jemand mehr Gedanken gemacht und deswegen unterstütze ich das ganz gezielt durch meine Kaufentscheidung. Da sehe ich aber schon das Ende. Zum Thema Gehaltsverzicht etc. Ja, also wir sind eine GmbH, das heißt, wir wollen auch profitabel sein, damit wir auch langfristig überleben können und auch tatsächlich uns in Zukunft auch noch bessere Gehälter zahlen, als wir es zurzeit können, weil es einfach sonst auch einfach man nicht langfristig zusammenarbeiten kann und einfach auch nicht die guten Menschen bekommen kann und begeistern kann. Mhm. Aber was ich tatsächlich schon kritisch sehe, wenn man so die alles gleichzeitig haben will. Man will quasi einen super Impact haben und trotzdem hat man noch einen riesen Shareholder Value etc. Und da sehe ich halt, also zum Beispiel bei uns würde das halt einfach nicht funktionieren,
ja,
weil unser Modell in sich so transparent ist, dass wir nicht die hohen Profite machen können, mhm, ohne dass die Produzentenseite sich auf gut Deutsch verarscht vorkommen würde. Mhm. Und das ist schon dieses Wichtige, also was mir total wichtig ist, der Kuchen darf gern größer werden, im Sinne von, die Produkte dürfen gern ein bisschen teurer sein, und dann lieber bewusst konsumieren, ein bisschen weniger, lieber irgendwie eine gute Tasse Kaffee als fünf schlechte Kaffees. Aber der Kuchen muss dann schon auch fair verteilt sein.
Ja, ich glaube, da habt ihr ja eine unglaubliche Transparenz geschaffen, indem die Bohne, und ich finde es toll, also auch noch Blockchain-basiert, indem man genau weiß, welche Bohne in welcher Tüte ist. Das heißt, sie geht nicht, du hattest das vorhin erwähnt, Xaver, es gibt Großeinkäufer Kaffee, die dann verteilen auf die großen Unternehmen oder natürlich verkaufen. Mhm. Aber da weiß ja keiner mehr, welche Bohne kommt von woher. Die meisten Röstungen sind ja auch Mischröstungen es wird halt nach Weltmarktpreisen eingekauft und entsprechend gemischt, sodass ein möglichst gleichmäßiger Geschmack dabei herauskommt. Bei euch geht das ja alles nicht. Das heißt, in Abhängigkeit von der Ernte, von der Produktion des Kaffees, seid ihr transparent bis hin zum Preis beim Endverbraucher. Das ist ja schon ein ganz neues Konzept. Ihr macht B2C, das heißt, man kann den Kaffee bei euch ja direkt kaufen über die Webseite. Aber du hattest jetzt auch DM erwähnt. Mich würde das nochmal interessieren, wie waren denn so die Verhandlungen mit DM? DM ist dafür bekannt, dass sie sehr innovativ sind, dass sie viele Startups unterstützen, neue Ideen unterstützen, dass sie da sehr umtriebig sind, auch sehr offen sind, neue Konzepte zu unterstützen. Gleichzeitig sind sie aber ja auch bekannt dafür, dass sie gut verhandeln, was die Preise angeht. Wie seid ihr denn da mit euren Preisstrukturen, ohne Zahlen zu nennen natürlich, aber waren das Verhandlungen, die für euch noch so machbar waren?
Genau, also das Wichtigste ist tatsächlich erstmal, dass egal über welche Kanäle wir Angelix Finance verkaufen, ob auf unserer Webseite oder bei DM oder auch an B2B machen wir auch immer mehr, was auf der Produzentinnenseite ankommt, ist immer das Gleiche. Das heißt also, die Preisunterschiede gehen dann rein bei uns aus der Marge weg. Mhm. Und das ist klar, mit DM eine sehr harte Verhandlung. Und es ist jedes Mal so, dass man sich immer überlegt, okay, macht es noch Sinn, macht es keinen Sinn? Mhm. Und bei DM-seitig aber auch, also klar ist DM natürlich auch, sieht uns auch einfach als neues, innovatives Produkt, was sehr gut zu ihnen passt. DM hat eine sehr weibliche Kundschaft. Kaffee ist gerade Spezialitätenkaffee ist normalerweise von der Konsumentensicht eher so ein bisschen männlich dominiert. Das heißt, es ist einfach ein Produkt, was gut zueinander passt. Und dann ja, wird hart verhandelt und gleichzeitig aber auch die Werte dahinter werden schon gesehen. Also wenn wir jetzt einfach nur irgendwie einen Kaffee in der gleichen Qualität, aber ohne die Story dahinter, wäre der Weg zu DM deutlich schwerer natürlich gewesen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, Tonja?
Um noch eine Sache zu ergänzen, man muss natürlich auch immer schauen, dass es natürlich auch immer einfach hilfreich ist, wenn wir es mal schaffen, auf eine größere Plattform irgendwie zu kommen, die einfach von sich aus schon Sichtbarkeit hat, weil es natürlich immer sehr schwierig ist, wenn man noch nicht so groß ist, erstmal sichtbar zu sein. Man kann die beste Story der Welt haben, aber wenn die Leute einen noch nicht sehen, weil man noch nicht irgendwie in Stores drin ist, ist es da teilweise sehr, sehr schwierig und dann ist natürlich so eine Möglichkeit wie DM für uns auch einfach eine Chance, die wir gesehen haben, einfach mehr Leute zu erreichen, die dann verstehen, dass halt Kaffee noch viel mehr ist als das Getränk, was letztendlich da drin ist, sondern dass da wirklich was hintersteckt.
Ja, absolut. Das würde ich auch auf gar keinen Fall unterschätzen. DM bringt natürlich eine sehr breite Sichtbarkeit. Und natürlich ist es ja auch vom Vertrieb sinnvoll, es über den Handel zu vertreiben und nicht jeden Kaffee einzeln zu verschicken. Von daher macht das natürlich auch absolut Sinn. Wir sind ja heute am Nikolaustag und wir werden auch noch vor Weihnachten senden und ihr habt so eine schöne Weihnachtszeit. Weihnachtsaktion. Kaffee finde ich ja auch ein tolles Weihnachtsgeschenk für die Tanten und Omas, wo man gar nicht mehr weiß, was man schenken kann, ist Kaffee
ja... Auch für alle anderen, glaube ich.
Und auch noch für alle anderen. Was ist denn eure Weihnachtsaktion?
Ja, wir haben das schon die letzten Jahre auch gemacht und dieses Jahr wieder. Wir haben zwei wunderschöne Bundles online. Mhm. Das ist jedes Mal der Kaffee Angelique's Finest mit einem anderen Produkt. Und zwar machen die Frauen in der Off-Season, das heißt, wenn gerade kein Kaffee produziert wird, machen sie noch Handwerk.
Ah, ja.
Das bedeutet, dass sie aus sehr schönen ruandischen Stoffen Produkte herstellen.
Ja.
Das sind in diesem Fall einmal kleine Beutelchen, wo man Geld, kleine Stifte, alles mögliche Schlüssel reinpacken kann. Und dann noch zusätzlich ein Scrunchie für diejenigen, die nicht wissen, was ein Scrunchie ist. Ist gerade sehr, sehr im Trend. Das ist eine Art Zopfgummi, was ein bisschen breiter gefächert ist. Es ist alles Unikate in sehr schönen, bunten Farben. Kann man sehr schön verschenken, gerade in Kombination mit Kaffee. Ist ein sehr rundes Bundle.
Das genau, finde ich doch eine schöne Idee.
Übersehen. Dreh mal dein
Gesicht. Ja, genau. Oh ja, das kann ich jetzt wirklich empfehlen. Das ist wirklich super, super hübsch. Das kann ich dann doch hier allen, die uns zuhören, ans Herz legen. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Ihr findet alle Infos dazu, zu diesem Bundle auch in unseren Shownotes. Und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere jetzt da noch ein Weihnachtsgeschenk von Angelique's Finest und der Kaffeekooperative kauft. Zaba, ihr seid 6 Jahre auf dem Markt, ihr habt euch gut etabliert, sogar in DM gelandet, wir haben darüber gesprochen. Wie soll es weitergehen? Was sind eure Ziele?
Also unsere Ziele sind mittelfristig tatsächlich, dass wir die komplette Ernte der Kaffeebäuerin als Angelique's Finest vermarktet und verkauft bekommen. Mhm. Also zurzeit wird etwa 30% der Ernte wird als Angelique's Finest verkauft. Mhm. Der Rest wird nach wie vor leider auf dem Weltmarkt verkauft.
Ah, ja.
Das ist unser mittelfristiges Ziel. Das heißt, da müssen wir immer noch ganz schön wachsen, dass wir das schaffen.
Mhm.
Und sehen da aber tatsächlich sehr viel Potenzial, gerade auch im B2B-Bereich, also gerade für Büros, Unternehmen, die einfach über ein ganz alltägliches Produkt, was immer getrunken wird im Büro, einen Unterschied machen wollen, kann man eben über Angelique's Finest auch an die Mitarbeiter sehr gut kommunizieren. Darin sehen wir unsere mittelfristiges Ziel.
Wie funktioniert das mit dem Wachstum? Wachstum kostet ja auch immer Geld. Wie macht ihr das?
Genau, das ist tatsächlich ein schwieriges Thema, weil wir uns gezielt dagegen entschieden haben, Investoren mit reinzunehmen. Also wir sind rein eigenfinanziert und haben das so gemacht, dass wir das genutzt haben, was wir haben. Und das ist unsere Crowd, das sind unsere Kunden, die einfach uns gut finden und haben daher darüber Darlehen bekommen von Privatpersonen, die einfach unser Wachstum und die Finanzierung der Ernte unterstützen wollen.
Tatsächlich Menschen, die ihr nicht kanntet vorher?
Niemand kannten.
Ach so, okay. Also nicht Privatkredite, sondern tatsächlich von Menschen, die auf euch aufmerksam geworden sind, die das Projekt gut finden und die das unterstützen wollen.
Genau, also auf unserer Webseite gibt es schon seit langem unter dem Reiter Kaffee-Revolution gibt es so für Investoren und da kann sich Interessierte, die sagen, sie haben potenziell Interesse in uns zu investieren, Geld zu geben für die Ernte, sich registrieren und dann haben wir letztes Jahr während Corona wie alle Zoom-Calls gemacht, wo Angelique aus Rwanda dabei war, erzählt hat, für was wir die Finanzierung brauchen und haben da in kürzester Zeit deutlich mehr Angebote bekommen, als wir letztendlich eigentlich annehmen konnten.
Toll, ja, super.
Und haben dadurch eben finanzieren wir, also man braucht halt einfach Kapital, um Kaffee zu kaufen, Pferd zu kaufen, Lagerhaltung und vor allen Dingen auch die Ernte vorzufinanzieren.
Ja.
Wäre nochmal ein ganz eigenes Thema. In Rwanda sind die Zinsen bei 18%, als sie hier noch bei 0% waren.
Oh, wow,
ja. Das heißt einfach, auch da können wir können die Konsumenten und sehr viel helfen, indem man einfach Kaffee vorfinanziert.
Mhm.
Und das haben wir geschafft und das ist tatsächlich aber auch, wo wir nächstes Jahr fürs weitere Wachstum eben auch weitere Unterstützer brauchen und uns wünschen. Das heißt, jeder Interesse hat, kann sich da gerne auf unserer Webseite eintragen, dann haben wir sie in unserer Liste und schreiben sie regelmäßig an, wenn es einfach eine neue Möglichkeit gibt.
Mhm.
Und dadurch sehen wir uns auf einem sehr guten Weg, trotz eben der sehr schwierigen Marktumfeld gerade eben. Man merkt natürlich schon, Menschen haben weniger Geld in der Tasche und wir müssen immer noch besser kommunizieren, wieso man unseren Kaffee kauft und nicht einfach tatsächlich ein günstigeres Produkt. Und
für klassische Investoren, hattest du ja im Vorgespräch gesagt, seid ihr nicht so interessant. Woran liegt das?
wir sind tatsächlich, glaube ich, für Investoren nicht so interessant, weil ein klassisches Startup ist ja das Wertvollste an einem Startup ist ja die Marke. Und wir als Kaffeekooperative stehen gar nicht im Vordergrund. Wir sind wirklich so der Ermöglicher, sondern die Marke ist Angelique's Finest. Strong Woman, Strong Coffee. Und diese Marke gehört uns nicht, sondern diese Marke gehört den Produzentinnen. Die haben wir zwar gemeinsam entwickelt, aber haben sie dann übertragen an die Produzentinnen-Gesellschaft. Und daher sind wir quasi nur wir, die Arbeit, die wir tun, aber steht da eben keine Marke dahinter. Und deswegen sind wir für klassische Investoren gar nicht so interessant.
Aber das ist ja auch ein sehr großer und sehr fairer Schritt, dass ihr gesagt habt, weil sonst wärt ihr ja immer in der Lage gewesen zu sagen, wenn die Zusammenarbeit nicht passt oder der Preis für euch nicht mehr attraktiv genug ist, hättet ihr ja mal sagen können, ich kaufe jetzt auch Kaffee auf dem Weltmarkt und ich packe ihn halt in Angelique's Finest. Das habt ihr euch sozusagen, die Möglichkeit habt ihr per se ausgeschlossen, um zu sagen, das Konzept ist in dem Sinne auch gar nicht angreifbar.
Genau, aber das haben auch wiederum nicht wir ausgeschlossen, sondern die Marke wurde halt einfach auch von den Produzentinnen entwickelt. Klar, gemeinschaftlich, aber es war ja nie so, dass wir gesagt haben, wir machen Angelique's Finest und suchen dann jemanden, sondern es war eine gemeinsame Entwicklung und deswegen war es der natürliche Schritt damals eben, dass es dann auch den Produzentinnen gehört, die Marke. Und ist damit eben aber auch für die Zukunft gesichert. Genau, dieses Szenario, wir machen dann einfach daraus unser eigenes Ding, ist ausgeschlossen. Und deswegen, ja.
Ein tolles Projekt, Transparenz auf allen Ebenen, sowohl im Pricing als auch in der Herstellung, in der Produktion. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass ihr heute hier wart. Ich hoffe, dass der ein oder andere sich fürs Weihnachtsspecial begeistert, aber auch dann langfristig ins Abo geht mit Angelique's Finest. Wir verlinken alles in den Shownotes, auch die Möglichkeiten, wo man sich als potenzieller Investor registrieren kann und natürlich auch das Weihnachtsspecial. Und von meiner Seite bedanke ich mich sehr herzlich, dass ihr heute bei mir zu Gast wart und wünsche euch sehr viel Erfolg und hoffe, dass ihr euer Ziel, 100% der Ernte von der Frauenkooperative einkaufen zu können, möglichst bald erreicht. Nochmal ganz schnell, was ist euer Ziel? Wann wollt ihr die 100% erreicht haben?
24.
24 finde ich toll. Das ist ein ambitioniertes Ziel und ich hoffe, dass wir hier einige Hörer gewinnen können, dieses Ziel zu unterstützen. Und ja, alles Gute für euch und herzlichen Dank.
Ja, vielen lieben Dank dir.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Danke. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet aus dem Gespräch etwas für eure berufliche Praxis mitnehmen. Vielleicht hat euch die Idee begeistert und ihr sucht noch ein Weihnachtsgeschenk. Dann kann ich die Weihnachtsaktion der Kaffeekooperative wärmstens empfehlen. Ganz besonders empfehlen möchte ich auch noch einmal die Investitionsmöglichkeiten bei der Kaffeekooperative. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen und noch besser, empfehlt uns direkt an einen Freund oder eine Freundin weiter und unterstützt damit das weitere Wachstum des Podcasts. Wir hören uns im neuen Jahr wieder, wenn uns Philipp Budemeier hier berichtet, wie Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit konkret ins Tun kommen. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss und bis zum nächsten Mal.